herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an?
Hallo Anne.
Hallo Nils.
Was liegt an?
Was liegt an? Wir haben wieder ein spannendes Thema. Wir haben Gudrun Habrich nochmal eingeladen, weil ihr neues Buch erschienen ist zum Thema C-Level. Und das interessiert uns natürlich aus Sicht der Führungskräfte.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird wieder eine sehr unterhaltsame Folge. Das letzte Mal sind wir sehr gut miteinander klargekommen. Und ich fand das Interview, es hat einfach von Anfang an viel Spaß gemacht.
Ja. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ich habe ja das E-Book bekommen von Ihnen, habe ich. Warum beschäftigen Sie sich mit dem Thema jetzt? Auf welche Ziele?
Okay, erstmal ganz vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin auch echt froh, wieder hier zu sein, weil das war letztes Mal, hat so einen Spaß gemacht. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, warum beschäftige ich mich überhaupt mit C-Level? Es hat so ein Stück weit mit mir zu tun. Ich war ja selber einige Jahre aktive im C-Level und mache im Grunde seit fast 3 Jahrzehnten nichts anders als 1:1 Begleitung von guten, von Könnern und ja, immer mehr im Bereich C-Level. Und was mir aufgefallen ist, dass es unterschiedliche Motivationen gibt, ins C-Level zu kommen. Da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Und ich bin immer wieder überrascht, wie schade ich es manchmal finde, dass Leute scheitern an Dingen, wo man nicht scheitern müsste. Mhm. Und hatte da so ein bisschen so diese Idee, ach, ich möchte ja, dass die Guten auch wirklich erfolgreich sind und es schaffen und vielleicht auch so ein bisschen so Steigbügel liefern, damit ich eben nicht scheitere oder so erfolgreich bin, wie ich das wirklich werden möchte. Denn wenn ich weiß, was auf mich zukommt, kann ich ja auch bewusst eine Entscheidung treffen, will ich das oder will ich das nicht. Und ich muss eben viele Fehler, die da oder Stolperfallen, die da auf dem Weg liegen, die muss ich ja nicht mitnehmen. Oder ich kann auch bewusst sagen, das kommt auf mich zu. Nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja? Und dann muss ich eine potenziell blöde Erfahrung auch nicht machen. Das ist so ein bisschen die Idee.
Ich starte einfach mal mit der grundlegenden Frage für unsere HörerInnen. Was bedeutet C-Level?
Sie meinen von der Position her?
Genau. Oder? Wer ist C-Level?
Das ist eine echt gute Frage, weil ich über Jahre hinweg wollte ich eine offizielle Definition. Ja. C-Level Top-Management. Und die gibt's nicht.
Okay.
Und letztendlich, was ich mit C-Level jetzt auch bezeichne, das ist schon die oberste Ebene, also die oberste Führungsebene in Unternehmen. Und das kann man aber nicht unbedingt an Positionen festmachen. Ne? Also wir denken natürlich sofort an den Vorstandsvorsitzenden und an den Geschäftsführer und an den Inhaber, also die oberste Person. Aber da gibt's ja auch noch die Vorstände oder dann gibt es die CIOs, die vom Namen her mal ist es der Vorstand und mal ist es der Chief Information Officer oder auch der Director. Das heißt, es ist die oberste Ebene im Unternehmen und ich sag's mal so, spätestens da bin ich in der neuen C-Level-Welt, wo andere Spielregeln herrschen, ob ich das vorher weiß oder nicht.
Und was motiviert jetzt jemanden, dahin zu wollen?
Wie bitte?
Was motiviert jetzt jemanden, dorthin zu wollen?
Ich kann jetzt mal von meinen Klienten sprechen, weil die habe ich alle mal gefragt, warum bist du da, wo du bist oder woran möchtest du dahin? Und die haben durch die Bank weg alle gesagt, ich möchte was bewegen, ich möchte was gestalten und ich möchte das Unternehmen zukunftsfähig machen und zwar nachhaltig. Das haben alle meine Klienten gesagt. Nun sind meine Klienten vielleicht auch nicht unbedingt repräsentativ für die Gesellschaft, aber ich habe dann die zweite Frage war dann, was glaubst du denn, Ist es bei allen die Motivation, ins C-Level zu kommen? Und ich stelle mal die Frage zurück, was glauben Sie? Ist das bei allen die Motivation?
Nee. Also ich denke schon, was zu bewegen auf jeden Fall, was umzusetzen.
Ja, Sie sagen, was bewegen, ja. Herr Schmidt sagt, nö, was denken Sie?
Ich glaube, dass der Trend dahin geht, das hat ja auch was mit Verantwortung zu übernehmen, zu tun. Und dass viele sagen, ja, klingt interessant, möchte ich aber nicht machen.
Okay, das wäre ja, warum man es nicht machen.
Okay, gut, aber.
Aber ich sag mal, was viele, also die meine Klienten, die alle das Gleiche gesagt haben, ich will was bewegen, ich will was gestalten, und zwar das Unternehmen nachhaltig zukunftsfähig gestalten. Also es ging nie nur um das eigene Ego. Was aber viele eben auch sagen, dass an der Spitze auch sehr viele, ich sag mal, immer noch Alpha-Männer unterwegs sind oder Alpha-Männchen. Das müssen ja, können Frauen sein und Männer sein. Das ist erstmal wurscht. Wo es doch mehr um Macht im Sinne von, ich habe einen Titel, ich habe eine Position, ich habe ein attraktives Gehalt, ich bin dann wer.
Also mehr Ego getrieben.
Deutlich mehr Ego getrieben. Und das sind eigentlich auch, das ist okay. Aber ob das mittel- bis langfristig für die Unternehmen sinnvoll ist, ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Und für die Guten, schrägstrich auch für meine Klienten, das sind eigentlich meistens die Gegenspieler. Und das ist auch häufig der Grund, jetzt auf das einzugehen, was Sie gesagt haben, Herr Schmidt, wo ich bei einigen Guten auch mitgekriegt haben, die gesagt haben, weißt du, dieser Kindergarten da oben, also diese politischen Ränkespielchen, ey, das ist ja Kindergarten für Große. Das tue ich mir nicht an, da habe ich keinen Bock drauf, und dann sagen, da bleibe ich lieber im mittleren Management. Und das kann ich verstehen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite bei sage ich aber auch manchmal, ey, das ist ja Flucht vom Feind. Weil ich sag mal, wenn du möchtest, dass sich was ändert, und wenn du Ideen hast, es zu gestalten, dann hast du an der Spitze natürlich die besten Möglichkeiten. Und du musst ja nicht so ein Idiot werden. Du kannst es ja anders machen. Ne? Und solche Leute zu begleiten und auch mitzukriegen, dass die echt was bewegen können und auch die komplette Unternehmenskultur auch verändern können, das Miteinander verändern können, die Unternehmenskultur verbessern können, und dass die Leute, ich habe einige Klienten, obwohl es ja wirklich Führungskräfte und Fachkräftemangel ist und so weiter, die sagen, wir haben kein Personalproblem. Ne? Wir bekommen mehr Anfragen, als wir brauchen, und dann frage ich immer, wie kommst du denn an die Leute oder wie kommt ihr an die Leute? Sagen die, naja, das sind Mitarbeiter, die andere Leute empfehlen, weil es bei uns eben Spaß macht. Und das ist eben im Positiven möglich, wenn die Richtigen sich entschieden haben, ich will ins C-Level.
Aber ich stelle mir das jetzt gerade gar nicht so leicht vor. Wenn es so ist, wie Sie sagen, dass da oben auf dem C-Level sich so Narzissten und Ego-Shooter und sowas tummeln, und die ja letztlich auch an der Auswahl der neuen C-Levels, die nach oben gezogen werden, beteiligt sind. Ja, welche Chancen hat denn dann so ein Überzeugungstäter, der sagt, ich will hier die Welt verändern oder zumindest das Unternehmen?
Chancen hat er auf jeden Fall. Also es ist ja immer die Frage, wie stelle ich es an, um da oben hinzukommen? Also wenn ich jetzt grundsätzlich sagen würde, es sind ja nur die Karrieristen oben und nur die Ego-Leute, ja, dann müssten wir ja unsere Arbeit, könnten wir ja gleich in die Tonne treten. Also dann können wir es ja auch lassen. Ne? Aber die Frage ist ja auch, in welchem Unternehmen möchte ich an die Spitze? Was ist da aktuell für ein Geist? Wie ist das Interesse, wo man da wirklich hin will? Und ich sag mal, das ist tatsächlich ein großer Unterschied, ich sag mal, zu 10 Jahren, dass die richtig Guten, die können sich auch aussuchen, in welche Unternehmen sie gehen. Und es gibt ganz tolle Unternehmen. Es sind nicht nur blöde Unternehmen da. Es gibt auch wirklich gute. Und das ist der Vorteil, weil wir diese Knappheit haben, dass die Guten dann auch gucken können, passt das Unternehmen zu mir? Passe ich zum Unternehmen? was erwartet man von mir? Ist das realistisch oder ist das nicht realistisch? Und dann kommen die auch sehr wohl nach oben.
Aber woran erkenne ich dann, dass ich die richtige Person bin? Das heißt, also ich kann mich natürlich berufen fühlen für den Job, dass ich sage, C-Level, da bin ich, klar. Ohne mich geht's nicht. Aber ich brauche ja auch Voraussetzungen und die werden ja festgelegt. Ich brauche irgendwelche persönlichen Merkmale, damit ich mich dafür qualifiziere. Wer legt das fest oder was brauche ich dafür, wenn ich mich jetzt irgendwann entscheide und sage, C-Level, das ist so mein Weg. Was muss ich da mitbringen?
Okay.
Außer Fachkenntnis in dem jeweiligen Gebiet.
Genau. Also gehe auf das ein, was Sie ganz am Anfang gesagt haben bei dieser Frage. Es kann ja sein, dass ich mich berufen fühle, die brauchen mich und ich will dahin. Mhm. Da sage ich mal, das ist ganz häufig der Fall und die größte Falle. Weil die Leute meinen dann häufig, naja, ich bin ja jetzt im mittleren Management und ich bin ja fachlich prima und ich bin ja Experte auf meinem Bereich und das kann ich. Und jetzt haben wir eben auch die schwierige Situation, man braucht eben Leute, ich zeige denen mal, was ich so drauf habe und ich mache das. Und haben möglicherweise auch viel im Bereich Selbstvermarktung investiert. Also das können sie dann auch. Das heißt, solche Leute haben zurzeit auch eine große Chance, an die Spitze zu kommen. Ich würde mal sagen, das sind auch die Ersten, die wieder scheitern. Mhm. Dieses Überzogene, ich bin toll, ich bin super, die brauchen mich. Weil das ist sehr häufig dann ein Denken, dass ich mit Fachkompetenz und der Leistung, die ich bisher im mittleren Management gebracht habe oder die Leistung, die ich in einem anderen Unternehmen gebracht habe, dass ich das ja nur fortsetzen muss. Und dabei wird unterschätzt, also ich glaube, die erste Voraussetzung, die ich mitbringen sollte oder was hilfreich wäre, mir bewusst zu machen, egal ob ich im eigenen Unternehmen aufsteige oder ob ich schon mal, oder ob ich in ein anderes Unternehmen gehe oder ob ich schon dreimal Geschäftsführer war und denke, ich kann das alles und wechsle, mir immer wieder bewusst zu machen, jedes C-Level ist eine andere Welt. Mhm. Ich fange immer wieder bei Null an. Ne? Und so ein bisschen wie die, bringe gerne die Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Also wenn ich jetzt meine, ich bin richtig gut, dann bin ich ja die Raupe und ich kenne meine Welt. Aber jetzt geht's darum, Schmetterling zu werden. Und wenn von außen dann der große Applaus kommt, so nach dem Motto, Mensch, Raupe, super, jetzt bist du bald Schmetterling. Eine Raupe würde an den Füßen runtergucken und würde sagen, fliegen, was ist das überhaupt? Und würde mindestens in eine gehörige Portion Respekt kommen. Und würde sagen, okay, jetzt, wie spielt denn das da oben? Oder wie spielt das da im anderen Unternehmen? Und vielleicht wie so ein Leistungssportler, der die Qualifikation zur Olympiade bekommen hat, würde der den Trainer nach Hause schicken oder würde der sagen, um aufs Treppchen zu kommen, jetzt brauche ich den Trainer? Hm. Frage an Sie beide.
Ach so, ja, weitermachen.
Genau, ne, der würde halt sagen, was mich hierher gebracht hat, bringt mich nicht, ist nicht automatisch das Erfolgsmodell für die Spitze. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung, um da erfolgreich werden zu können. Und das nächste, wir sind jetzt immer noch bei, das und dann immer wieder das Bewusstsein, was mich bislang habe ich vieles wahrscheinlich gut gemacht, sonst hätte ich kein Angebot gekriegt oder sonst würde ich jetzt nicht erfolgreich sein. Aber das ist nur die Eintrittskarte. Jetzt geht's mit ganz anderen Sachen los. Ich sag mal, klassischerweise im mittleren Management werde ich dafür bezahlt, gemeinsam mit Mitarbeitern Ergebnisse zu erreichen. Überwiegend immer noch so eher im fachlichen Bereich. Man nennt das dann Leistung. Diese Leistung wird im Top-Management vorausgesetzt. Also da wird gar nicht mehr drüber diskutiert, sondern da wird man, wir gehen mal davon aus, dass du fachlich in Ordnung bist. Aber jetzt geht's darum, ja, wie baue ich denn schnell Beziehungen auf? Wer sind eigentlich die Entscheider hier im Unternehmen? Wie baue ich Allianzen auf? Wie entwickle ich Strategien? Ich muss die Politik drauf haben. Und ich arbeite jetzt mal so lax gesagt, bis Mitarbeiter und Führungskraft habe ich eher im Unternehmen gearbeitet und jetzt arbeite ich eher am Unternehmen. Das heißt, ungefähr 50% meiner Zeit geht auch damit drauf, sage ich mal, mit dem ich mit Kontakten zu tun habe, die mit dem Unternehmen gar nichts zu tun haben. Ja. Und das ist, ich sage überhaupt nicht, dass das schlecht ist oder dass das gut ist, aber das ist erstmal neu. Na? Und ich manchmal sage ich auch, stell dir vor, du würdest in Urlaub fahren, also wie Sie, Frau Enkel, nach Nepal und ich kenne das Land nicht. Was mache ich denn da? Trete ich dominant auf und sage so, den Nepalesen, den zeige ich jetzt erstmal, wie so eine deutsche Kernkultur ist und ich erziehe die, würden Sie nie tun. Weil sie wüssten, dann dürfte ich sofort den Flieger zurücknehmen. Sondern da wahrscheinlich steigen sie aus dem Flieger aus und denken, oh, wie läuft denn das hier? Ja, wie sagen die sich guten Tag? Und das ist selbst für sie selbstverständlich. Und das macht auch Sinn, egal ob ich aufsteige im Unternehmen oder ob ich das Unternehmen wechsle, auch so wirklich aufzutreten. Mit dem, ich nenne das mal so ein bisschen eher demütigen Einstellung. Die scheinen hier einiges wahrscheinlich schon ganz gut zu machen. Gehe ich mal positiv von aus. Und jetzt fange ich die Leute erstmal an kennenzulernen.
Ja? Also, das hört sich ja an, als wäre das wirklich so ein Einstieg in eine ganz neue Welt. Ne?
Ist es auch. Ist es auch. Und ich sag mal, und die wenigsten sind darauf vorbereitet. Sondern die meisten haben im Kopf, naja, ich habe ja scheinbar was gut gemacht, sonst hätte ich die Stelle nicht gekriegt, dann mache ich mal genauso weiter wie bisher. Und da der typische Fehler ist auch, also es ist echt total gut gemeint, die Absicht ist klasse, aber wenn ich dann neu in der Position bin, gerade, es sind ja gerade alle Firmen im weitesten Sinne unter Transformation, Veränderung, egal wie wir das nennen, Change, Digitalisierung, Unternehmenskultur und so weiter und so weiter. Also von der alten Welt zur neuen Welt oder von A nach B. Und der klassische Fehler ist dann zu denken, ich muss denn jetzt erstmal zeigen, was ich so drauf habe und starten mit einem Wahnsinns-Aktionismus los. Erstens geht mir die Puste schnell aus und das Zweite ist, keiner fühlt sich abgeholt. Und die Leute denken eben auch, ja, aber ich habe doch gute Ideen, die müssen mir ja nur zuhören. Wo ich dann sage, aber warum sollten die dir zuhören? Weißt du eigentlich, woran du gemessen wirst in den ersten 3 Monaten? Hä, was ist denn das für eine Frage? Naja, letztendlich hat man sich für dich entschieden und die Entscheider wollen wissen, kann man sich auf dich verlassen? Bist du wirklich, engagierst du dich hier anzukommen und hier reinzukommen? Oder ist es für dich nur eine Übergangsstation? Bist du überhaupt bereit, dich aufs Unternehmen einzulassen oder machst du hier nur dein Ego-Ding? Ne? Das sind so Sachen, ich frage sie beide mal, da würden sie ja selber auch nicht drauf kommen, dass das so die Anführungszeichen, die Einstiegscodes sind im neuen Unternehmen.
Ja, also es herrschen neue Kriterien vor und jemand, der nicht vorbereitet ist, der sich nicht mit der neuen Position und den Erwartungen auseinandergesetzt hat, der kann ganz schnell in die falsche Richtung laufen. Der ist nämlich dann noch auf den Mittelmanagement-Koordinaten und sagt, ich muss laufen, ich muss das Projekt und das Projekt schaffen. Und der andere würde oder die andere würde sich erst mal Zeit nehmen zu sagen, wer ist denn hier und mit wem kann ich denn in diesem Unternehmen, ne? Wer hilft mir, meine Themen durchzubringen? Wo kriege ich Allianzen her und wie kriege ich meine Mitarbeiter?
Genau, und auch zu gucken, also erstmal ankommen und Kontakte und Beziehungen aufbauen, ist wichtig, wenn eine langsamere Entwicklung stattfindet. Klar, wenn das Unternehmen, in dem der Neue hinkommt, kurz vor der Insolvenz steht oder ein fetter Sanierungsfall, dann kann ich mir nicht so viel Zeit lassen. Aber auch das muss ich vorher wissen. Ne? Ich hatte eine Klientin, die sagte, boah, das ist meine Chance. Ich komme von Konzern, das Thema kenne ich alles. Und jetzt habe ich aber die Chance, da die Geschäftsführung von einem 2000-Mann-Unternehmen zu übernehmen. Und ja, ich weiß schon, das war alles in der Vorbereitungsphase, ich weiß schon, an den und den Stellen sind die Schwachstellen, oh, das muss ich so machen und so machen und so machen. Die hatte einen ganz klaren Plan im Kopf. War super. Bis zum ersten Tag, wo sie dann den Fuß in die Firma setzte und sagte, oh, Ich glaube, ich kann meine Blaupause jetzt nicht eins zu eins umsetzen, weil die Leute stehen an einem ganz anderen Punkt. Außerdem habe ich die Vorstellung, ich kriege den Change hier in 6 Monaten hin. Aber der Inhaber will das gar nicht in dem Tempo, obwohl es in dem Tempo möglich wäre. Also das heißt, hätte sie einfach ihren Plan umgesetzt, hätte sie die Probezeit nicht überstanden.
Mhm. Ja.
Ne? Weil quasi, das ist so ein bisschen die Rechnung ohne den Wirt machen, weil es geht immer wieder darum, oder das kriege ich auch von vielen Leuten mit, ja, das muss doch so sein und die müssen mich doch unterstützen und die müssen, das sind so tolle, tolle Vorstellungen. Und wo ich so denke, ja, ist es nett, aber jetzt gucken wir doch mal in die Realität. Die Welt eben ist, wie sie ist. Und es sind nicht alle blöd an der Spitze und es sind auch nicht alle nett an der Spitze, sondern das ist das, was ich in Erfahrung bringen kann. Und wenn ich vorhabe, eine Transformation hinzukriegen, heißt es immer, dass ich mich ja von der alten Welt in die neue Welt hineinbewegen darf. Die wenigsten Unternehmen sind da ja schon. Und da heißt es immer wieder, wie nehme ich die Leute mit? Wer sind die Entscheider? Wen muss ich überzeugen? Wie kann ich den überhaupt überzeugen? Das kann, wenn man es richtig anstellt, richtig, richtig Spaß machen und richtig Erfolg bringen. Aber es ist halt auch so, haben genügend Studien gezeigt, leider, dass 2 von 3 in der neuen Position in den ersten 18 bis 24 Monaten scheitern. Manche sagen sogar 50% scheitern. Und wenn sie jetzt mal durch die Medien gehen, wie schnell Vorstände vorzeitig vor Vertragsabschluss rausgekickt werden. Also ich glaube, die Zahl steigt rasant. Und wo ich bei jedem einzelnen Fall sage, die waren alle gut.
Woran lag es dann? Liegt es am Zoo, an den Mitspielern?
Es kann am Zoo liegen. Ich würde mal sagen, und das sagen auch Studien, 60% der Leute sagen im Nachhinein, ich habe mich nicht gut genug vorbereitet. Und die meisten Fehler werden tatsächlich, es ist immer noch gute Absicht, aber die meisten Fehler werden tatsächlich innerhalb der ersten 3 Monate begangen, die später zu Konsequenzen führen. Und das Fiese ist, es waren gute Absichten. Das ist so das ganz Gemeine. Ne?
Lassen Sie uns doch bitte zum Zoo kommen.
Mögen Sie die Frage nochmal formulieren?
Ja, ich habe, also Sie haben ja schon gesagt, C-Level kann eine ganz andere Welt sein.
Und ja.
Auch die Mitspieler sind offenbar anders, je nachdem, in welches Unternehmen ich komme. Ne? Ob ich jetzt in das 2007 Unternehmen komme oder in Konzerne, Abteilung leite und aufsteige. Und da haben Sie ja so schön die unterschiedlichen Personen porträtiert und mit Tiernamen gelegt.
Genau, genau. Und was ist Ihre Frage?
Ja, was erwartet mich da im C-Level? Und wie muss ich mich darauf einstellen? Kann ich mich darauf überhaupt vorbereiten?
Kann ich mich darauf vorbereiten? Ich sage ja, indem ich immer wieder mal das, was ich glaube, im Kopf habe oder meine Vorstellung, immer wieder mir erlaube, das zu reflektieren und in Frage zu stellen. Es sind eben nicht alle so Leute so wie ich. Das ist aber nichts Ungewöhnliches, ist im mittleren Management genauso. Aber bestimmte Typen schaffen es eben schneller oder leichter, insbesondere an die Spitze. Und da ist dann der besagte Zoo, da tummeln die sich so, aber so richtig rum. Mhm. Und von der Statistik her sagt man, also ich habe das unterteilt in die Pfauen, die Chamäleons, die Wildpferde, die Adler und die Geparden. Das sind so diese Typen, die gibt's nie in Reihenform, ne? Aber das sind so die Typen, die sie vermehrt an der Spitze treffen. Es gibt noch deutlich mehr Typen, aber die haben gar keinen Bock auf C-Level. Und statistisch gesehen ist es halt so, dass die Pfauen und die Chamäleons, sagt man, mindestens 10% ausmachen an der Spitze. Also es gibt diesen Pfauen- und Chamäleon-Zoo verstärkt an der Spitze. Die fallen auf den anderen Ebenen noch nicht so auf, um es mal so zu formulieren. Ne? Und die haben alle ihre Stärken. Wollen wir mal in die so ein bisschen rein? Der Pfau, das ist so derjenige, der kommt rein in den Raum und sie denken, oh, boah, was für ein Charismatiker. Also da bleibt ihnen die Spucke weg und der tritt so charmant und so souverän auf und vollkommene Sicherheit strahlt er aus und sie denken einfach nur, jo, wenn der uns jetzt verspricht, uns durch die Krise zu führen, dann glaube ich dem das. Also ich weiß vom Kopf her, dass sich einer alleine nie mich durch die Krise führen kann, aber der hat einfach auch keine Angst. Und der hat so ein Selbstbewusstsein und dem glaube ich. Und vor allen Dingen er weiß ganz genau, die Klaviatur zu bedienen, dass alle anderen sich wohlfühlen, mindestens am Anfang. Und aber die Kehrseite ist die, dass sie nach einer Weile mitkriegen, ich nenne das manchmal so, der Pfau hasst Verantwortung wie der Teufel das Weihwasser. Also solange Erfolg und Ergebnis sich alle bei ihm bündeln, ist er der angenehmste Mensch überhaupt. Wenn irgendwo etwas nicht so läuft, dann gibt es einen, der definitiv nicht verantwortlich ist.
Der Pfau.
Das ist der Pfau. Na? Und das kriegt er auch hin. Na? Und dann, man fühlt sich dann ganz schnell irgendwie minderwertig oder dämlich oder ungenügend. Und so Leute wie wir würden dann erstmal, wenn so jemand auftritt, würden sofort an uns zweifeln. Und das ist das perfekte Gespann. Na, der Pfau und der Gepard, also der Gepard, der immer extrem viel Verantwortung übernimmt, auch für Zeugs, was ihn überhaupt nicht angeht. Und der Pfau, der keine Verantwortung übernimmt. Die beiden treten auch oft im Zweiergespann auf. Nur das Dumme ist, der eine kommt an den anderen nicht so richtig ran. Na, also der Pfau lässt den Leistungsträger im Zweifel oder den Geparden im Zweifelsfall links liegen und beschäftigt ihn mit Aufgaben. Der Gepard ist beschäftigt, aber stört nicht mehr im politischen Ränkespiel. Und der Gepard findet halt den Pfau doof, weil er immer sagt, aber der müsste doch. Und dann sagt ich, nee, der spielt einfach sein eigenes Spiel. Den interessiert die eigene Karriere. Aber der hat die Fähigkeit, sich unheimlich gut in Szene zu setzen. Mhm. Ja? Das sind die Alpha-Männchen, von denen wir oft hören. Das sind auch die Leute in der Politik. Die hat man noch unbedingt am eigenen Leibe gespürt, aber da hat jeder schon mal gehört, dass es die gibt. Mhm. Dann gibt's die Chamäleons. Da habe ich vor 2 Jahren in einem Artikel im Manager-Magazin mal gesehen, das ist die neue Elite Deutschlands. Da habe ich so gehört, oh. Die wurde dann beschrieben als charmant, miteinander, kann sich gut anpassen und die wirken so nett. Da habe ich gesagt, oh, die sind ja noch eigentlich dieses Chamäleon, ja, ist charmant, ist nett, deswegen heißt es ja auch Chamäleon, ist anpassungsfähig. Ist aber letztendlich von der Struktur her ähnlich wie einem Pfau. Ne? Er hasst genauso Verantwortung wie der Teufel das Weihwasser und hat aber hat eher so eine Verführungskomponente. Also der schafft es, dass der andere aktiv wird, ohne was dafür zu kriegen. Aber im Zweifelsfall, also viele Klienten beschreiben das Chamäleon in Reinform auch immer, wieso kennen Sie bestimmt so diese Mr. und Mrs. Teflons? Da kommt man einfach nicht dran. Ne? Und irgendwie denkt man, ja, der hat mir doch gesagt, dass er morgen um 10 zum Termin kommt. Warum kommt der denn nicht? Ja, weil es ein Chamäleon ist. Chamäleon hält sich nicht an Regeln. Genauso Ego getrieben wie der Pfau auch, ne? Und weil die so extrem charmant sind, ne? Also mindestens solange man weit weg ist von denen, haben die auch so viel Strahlkraft, werden in der Regel sehr schnell befördert. Da kriegen sie bei LinkedIn, sehen sie auch extrem viele, die diese Klaviatur wirklich beherrschen. Und aber sie merken schon, beide sind kommen schnell in hohe Positionen, sind auch in Krisenzeiten, kommen die schnell in Unternehmen, weil die einfach so eine Wahnsinnsausstrahlung haben. Aber erst wenn sie eine Weile an Bord sind, merkt man, oh, denen geht es ja gar nicht ums Unternehmen. Und dann ist ganz schwer, die wieder loszuwerden.
Ja, oder die suchen sich schon die Begleitung aus. Also wie Sie eben gesagt haben, der braucht eigentlich den Gepard. Ja? Wenn ich jetzt schon in einer höheren C-Level-Position bin, kann ich ja gucken, wer bewirbt sich denn da, ne, auf mein C-Level. Und dann nehme ich lieber den Gepard als das Chamäleon.
Der Pfau würde niemals das Chamäleon nehmen, weil er sagte, das weiß ich ja, wie der tickt. Der braucht so ein Arbeitspferd. Ne? Ja. Mensch, und super, was du da hingekriegt hast. Also der sowohl Fall als auch Chamäleon wissen ganz genau, welchen Köder sie auslegen müssen und wie sie den Köder auslegen. Also das haben die irgendwie im Blut. Da kann man auch manchmal neidisch sein, wie die da täten. Die müssen da gar nicht drüber nachdenken. Ne? Aber es geht eben in der Sprache immer um das Gemeinsame, aber wenn man dann 3 Kilometer dahinter schaut, merkt man, es ist reine, es geht nur um das Ego-Ding. Ne? Was haben wir noch? Also damit habe ich das Wildpferd. Wildpferd ist, da ist immer Drama. Ne? Also wie beim Wildpferd eben auch, es ist immer Action, es ist immer was los. Und das ist am Anfang ist das echt cool. Also dann denkt man auch so, boah, was der alles so erlebt hat und ist ja ganz schön dramatisch und der war immer von einer Katastrophe in die nächste und irgendwie ist er da aber rausgekommen. Und nach einer Weile merkt man, da ist also außer Drama ist da nicht so wahnsinnig viel Substanz. Ja? Und das heißt, solche Leute bringen vergleichsweise viel, kann man sagen, viel Geschichten und viel Story in den Unternehmen und die sind auch wirklich gut, aber eben wie so ein Wildpferd, die schießen auch schnell übers Ziel hinaus und dann hat man das Gefühl, sie werden anstrengend und nervig. Ja? Mhm. Die halten sich auch nicht so gerne an Regeln, weil Regeln ist sowas, sehr was für Anfänger. Also das so subjektiv wird dann empfunden, da wird meine Freiheit eingeschränkt und bringt. Aber ich beschreibe dir jetzt, von der Beschreibung her kommen die jetzt so ein bisschen negativ rüber. Die sind aber von ihrer Einstellung her, sind das schon sehr ehrliche Menschen. Also die wollen wirklich, die haben noch immer das Gefühl, dass ihnen keiner zuhört. Und das kompensieren sie eben durch diese vielen Story und überall Drama. Und wenn man dahinter guckt, da ist es dann meistens gar nicht so schlimm, wie man da denkt. Und wenn ich das weiß, kann ich damit umgehen, weil vom Herzen her und von der Einstellung her sind die schon okay. Ne? Dann gibt's noch den Adler. Häufig unterschätzt. Das sind so die, also stellen sich einen Adler vor, das ist ja so der Meister der Lüfte. Ne? Mhm. Aber bitte nicht so viel zwischenmenschlichen Kontakt. Also brauchen wir ja nicht. Ne? Und das sind Leute, die sehr stark auf Zahlen, Daten, Fakten orientiert sind und die Welt erklärt sich eben auch auf Zahlen, Daten, Fakten. Och, und braucht man da Menschen? Weiß auch nicht so wirklich. Ne? Und deswegen hat man immer so das Gefühl, ich komme an die nicht ran. Ne? Und viele Leute versuchen, die dann in Gespräche einzubinden und Mensch, schon sag doch mal, und wie geht's dir denn? Und wie fühlst du dich? Und das ist für den die Oberkatastrophe. Da sagt er, Gefühle. Es ist vielleicht was für zu Hause, aber doch nicht hier im Management. Also dann vergräbt er sich wieder ins Sachlich-Fachliche. Das hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen negativ an, aber der hat extreme Qualitäten. Der ist extrem ehrlich. Ja, das ist so eine geradlinige Socke, um es mal so zu formulieren. Wenn der sagt 2,27, dann ist es 2,27. Ich muss das auch nicht mehr überprüfen. Ne? Und er ist eher so ein misstrauischer Vogel, weil er so oft die Erfahrung gemacht hat, naja, so Menschen sind ja schon ein bisschen Trickser. Aber wenn er denn mal Vertrauen zu einem Menschen gefunden hat, dann ist das eine Freundschaft fürs Leben. Ne? Und die sind eben mit sich selber sehr ehrlich, mit anderen sehr ehrlich. Also ich habe viele aus dem MINT-Bereich, also Naturwissenschaftler, Informatiker, Ingenieure, haben da auch ein Stück drin. Und ich habe ja viele Klienten, von denen ich mag die total gern. Ne? Die sind fürs Unternehmen, sind die eine absolute Säule. Es ist nur so, dass sie sich in der Regel schneller zurückziehen, als sie müssten. Das ist vielleicht so. Die dürfen sich mehr, ein bisschen mehr einbringen und sie dürfen perspektivisch auch erkennen, dass das vielleicht ein bisschen von sich zeigen, ihnen das Leben leichter macht.
Meine Frage zwischendurch zu den Charaktereigenschaften. Sind die jetzt auf Männer bezogen oder gelten die auch für Frauen?
Für beides.
Für beides. Okay,
absolut,
ich hätte bei vielen Sachen hätte ich gesagt, okay, das ist jetzt ganz klar auf männliches C-Level und weniger auf Frauen. Und vielleicht die Anschlussfrage, wie sieht's denn da aus? Ich beobachte das ja auch immer so ein bisschen, wie sieht's so in den Vorständen aus? Diversität ist ein Thema, ganz viele Lippenbekenntnisse. Welche Chancen haben denn Frauen? Haben Frauen bessere Chancen mittlerweile? Haben sie immer noch schlechtere Chancen? Ich kenne viele, die sagen, als Mann habe ich jetzt ja gar keine Chance, sind ja alles nur noch Frauen. Gucke ich dann in die Berichte, gerade in Albright Report, denke ich so, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, ist immer noch männlich dominiert. Haben Frauen da die gleichen Chancen oder wie sieht das aus?
Sie sind ja Rechtsanwalt, ne? Da würde ich jetzt mal antworten, das kommt drauf an. Weil es ist tatsächlich, also ich merke da gerade einen großen Schwenk. Es gibt sowohl, dass sie brauchen nur das Geschlecht der Frau zu haben, dann haben sie deutlich bessere Chancen. Das ist in manchen Firmen so ein Trend, na, wir sind jetzt cool, wir befördern die Frauen und jede offene Stelle, die wir haben, da kommen nur Frauen rein. Wo ich halt sage, also finde ich das gut, wem tut man damit eigentlich einen Gefallen? Weil da kommen, in solchen Unternehmen kommen dann tatsächlich auch öfter mal so Rückmeldungen von Männern, die sagen, sag mal, ich habe ja eh keine Chance, kommen wir ja nicht weiter. Und das führt nicht unbedingt dazu, dass beide Seiten sich besser verstehen. Also die Männer werden dann stinkig auf die Frauen und die Frauen werden schnell abgestraft in den Dingen, ja, du bist ja hier nur, weil du eine Frau bist. Und das wird ja beiden nicht gerecht.
Obwohl, ja? Dann muss ich kritisch mal einhaken, das war da früher genauso. Da sind es ja nur Männer geworden, da hat ja niemand Rücksicht drauf genommen, dass Frauen gesagt haben, qualifiziert wäre ich auch gewesen. Und dann, wenn ich sehe, welche männlichen C-Levels rausgekickt wurden oder wie die Unternehmen par excellence gegen die Wand gefahren haben, denke ich, hätte eine Frau auch gekonnt.
Ja.
Also, aber da haben die Männer gesagt, nee, das mache ich lieber.
Genau.
Also deswegen, das kann ich dann nicht nachvollziehen, dass es dann heißt, da hätte man dann auch einen Mann nehmen können. Also ich meine...
Es gab Jahrzehnte, wo die Männer immer vorne anstanden.
Ja,
ja, und
genau.
Jetzt könnten einfach mal Jahrzehnte kommen, wo die Frauen ein bisschen.
Sagen wir es mal so, mir geht es eigentlich eher darum, alles, was so absolut ist, also wir machen jetzt nur noch Frauen oder wir packen
so.
Jetzt ganz viele Frauen in die Vorstände und weil, dann sind wir ja divers. Also ich sag mal, Herr Schmidt, wir haben ja schon mal gesprochen, ne? Also... ich gender nicht, ich habe es auch in der Sprache nicht, weil ich halt einfach sage, ich möchte mich nicht damit noch beschäftigen, sondern ich bin da an der Stelle tatsächlich schon ein paar Jahre in meinem Kopf zumindest weiter, dass ich sage, für mich ist es selbstverständlich, dass der Beste für die Position und Unternehmen die Position bekommen sollte, unabhängig vom Geschlecht.
Sehe ich, bin ich 100% bei Ihnen, aber es ist ja leider nicht so und deswegen gender ich und deswegen setze ich das um und ich glaube auch, ich bin in meinem Kopf weiter als andere in der Hinsicht, aber ich muss die Leute, die nicht so weit sind, muss ich abholen und das fängt mit so Sachen an, dass ich anfange, eine geschlechtsneutrale Sprache zu benutzen, um zu sagen, wenn wir alles so lassen, wie es ist, kriegen wir keine Veränderung hin. Veränderung tut weh. Und das ist der erste Schritt, auch bestimmten Gruppen zu zeigen, es geht nicht nur um euch, sondern es geht um uns alle. Und dafür bin ich vielleicht auch viel zu sehr der Diversitätsverfechter. Aber ich glaube, das muss ich mitnehmen, auch wenn ich meine, für mich bräuchte ich es auch nicht. Aber grundsätzlich bin ich bereit, da mitzumachen, weil ich finde, das ist der Anfang von allem.
Das ist, ich mach, an der Stelle werfe ich die Karte rein, ich bin ja Frau. Ne? Also wenn ich mich als Frau hinstellen würde und sage, ja, die Frauen müssen nach vorne, dann packe ich mich selber in den gleichen Topf wie viele andere auch. Und für mich geht es eben um was anderes, dass ich halt sage, die Guten sollen nach vorne.
Ja,
und
klar.
was ich merke, ich habe, also während früher ich ungefähr 80% Männer hatte und 20% Frauen, was ich immer damit begründet habe, es sind ja auch im C-Level mehr Männer als Frauen. So, ist es heute mindestens 50-50. Ich müsste noch mal konkret zählen. Und wenn ich die Frauen frage, und das ist wirklich tatsächlich unisono, wenn ich die frage, sag mal, warum willst du an die Spitze? Oder warum willst du genau diesen Job? Weil ich gut bin. Aber aus so einer total selbstverständlichen Natürlichkeit. Ne? Und da muss ich sagen, und da ist, zumindest bei meinen Klienten, ist keine, die sagt, ich komme nicht weiter, weil ich eine Frau bin. Oder da ist eine gläserne Decke, sondern die halt sagen, ja, vielleicht ist die da. Aber ich möchte einen Weg finden, mich an der Spitze zu behaupten. Und zeig mal, wie das geht.
Also so bei dieser Ebene unterhalb des absoluten Top-Managements bin ich bei Ihnen. Das erlebe ich auch. Die Frauen sind selbstbewusster und holen sich auch mehr Hilfe, ja, und kriegen das besser hin, da durchzukommen und sich oben zu bewähren. Aber was mir so auffällt, ist, wenn eine Frau in den Vorstand kommt, habe ich so die Wahrnehmung, dass die viel schneller das Handtuch werfen als ein Mann. Also da muss doch irgendwelche Kräfte sein. Vielleicht ist das der Zoo, der dann auf die einwirkt, dass die eher wieder gehen.
Die Erfahrung mache ich nicht. Also ich rede jetzt mal von meinen Klienten, ich rede nicht von dem, was in den Medien propagiert wird. Da merke ich, das sind wirklich zwei Welten. Da ist mir aufgefallen, so vor 10, 15 Jahren hatte ich schon häufiger, dass eine Frau sagte, nö, da oben will ich nicht hin, das tue ich mir nicht an, es gibt noch was anderes Nettes im Leben. Das hat damals, vor 10, 15 Jahren, habe ich das von keinem Mann gehört. Heute höre ich das von Männern und Frauen. Beziehungsweise ich höre es sogar häufiger von Männern, die dann sagen, das tue ich mir nicht an. Und ich höre dann eher von Frauen, hey, ich will mal zeigen, was in mir steckt. Also dieses, ich bin gut, aber hilf mir, da hinzukommen. Und ich habe diverse Frauen im Vorstand. Wenn ich mal drüber gucke, fast alle sind die einzige Frau im Vorstand. Oder mindestens in der deutlichen Minderzahl. Aber was mir auffällt, die machen das Thema Frau nicht unbedingt zum Thema. Ja, sondern sie sagen halt, ich habe so, also das ist, da geht es dann eher darum, das sind unterschiedliche Typen und unterschiedliche Menschen, wie ich eben auch. Aber die machen den Unterschied, fokussieren den Unterschied nicht unbedingt auf das Mann und Frau sein, sondern versuchen, den anderen Weg zu finden. Und ich glaube, damit machen sie sich's auch leichter, denn sonst finde ich ja immer die Unterschiede und kriege ja keinen Fuß auf das Ding. Aber was ich durch die Bank weg feststelle, bei meinen Klienten, männlich oder weiblich im Vorstand, bei meinen Klienten, sind unendlich reflektiert. Das nimmt auch von Jahr zu Jahr zu und wundern sich über die Spielchen, den Kindergarten für Große, den sie so im Umfeld wahrnehmen. Und ein Klient letzte Woche sagte noch, der sagte, boah, diese Waschweiber. Sagte ich, was meinst du jetzt? Er sagte, es kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sind in der obersten Spitze des Unternehmens. Und jeder redet über den anderen, ohne dass er anwesend ist. Diese Lästerei und Spuren legen. Das sind alles Männer gewesen. Er sagte, das brauchen wir doch nicht. Das kostet Zeit. Das kostet ganz viel Stimmung. Lass uns doch mal zusammensetzen und mal miteinander reden. Also dieses um die Ecke und dieses Lästern, das hätte, nee, also das muss im C-Level nicht sein oder andersrum, das will ich im C-Level nicht mehr. Dann sagte ich, gut, wenn das dein Wunsch ist, dann müssen wir gucken, was ist dein Beitrag, also wie kannst du es initiieren, dass sich das abbaut.
Farblich, wir sind schon wieder an unserem Zeitlimit angekommen.
Genau.
Und ich wollte vielleicht noch mal kurz fragen, was braucht man als Vorbereitung? Was würden Sie jemandem raten, Einsatz, wenn Sie ins C-Level wollen, Mann oder Frau, was sollten Sie sich vorher überlegen?
Also vorher überlegen, will ich das oder will ich das nicht? Das ist das eine. Wenn und warum will ich das und warum will ich das nicht? So. Und dann sich unbedingt bewusst machen, dass der neue Job nicht mit dem ersten Tag beginnt, sondern spätestens mit der Unterschrift. Und zwischen der Unterschrift und dann eben dem neuen kann man ganz, ganz viel vorbereiten. Und auch, was ich immer empfehle, mach dir Gedanken, steht dein Partner an deiner Seite? Was sagt die Familie zu dem Schritt? Denn das erste Jahr ist ein Ausnahmejahr und da bin ich nicht so viel präsent. Und das sollte ich vorher mit meiner Familie, meinem Partner abgeklärt haben, dass ich Rückendeckung kriege, wenn es eng wird.
Ja.
So, ganz grob. Ma?
Okay. Vielen Dank. Für
Gerne.
alle, die mehr wissen wollen, empfehlen wir natürlich Ihr Buch. Und wir machen einen Hinweis auf unser Podcast, oder, Nils?
Genau, auf jeden
Danke.
Fall.
Also das Buch heißt C-Level im Top-Management erfolgreich werden, sein, bleiben und beschreibt tatsächlich von der Phase, wie ist es da oben eigentlich, was ist da für eine andere Welt, nach welchen Kriterien wird ausgesucht, bis hin Pre-Boarding, also bevor es anfängt, dann die ersten 14 Tage, die ersten 100 Tage und die ersten 2 Jahre und auch was ist, wenn es doof läuft und ich gehen will oder gehen muss. Also den kompletten Lebenszyklus im C-Level wird dort beschrieben. Ziel ist immer, im C-Level richtig durchzustarten.
Ja, ganz lieben Dank, Frau Habich. War wieder ein tolles Interview. Sehr viel Spaß gemacht oder war ja eher ein Gespräch als Interview. Und ich glaube, wir hätten sogar noch Themen für den nächsten Podcast. Schauen einfach mal.
Genau, wir bleiben dran, ne?
Genau, aber für diesmal erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns immer über Anregungen, Feedback und so weiter.
Danke für die Einladung.
Gute Woche noch.
Tschüss.
Tschüss.